Hi Eugen.
Wie man schon hört, eine neue Stimme in unserem Podcast-Versuch Kritische Controller. Der Arno und ich haben uns im letzten Monat darauf geeinigt, dass wir gerne den Rest unseres Teams in Bern mit einladen würden, auch mit eigenen Ideen beim Podcast-Experiment teilzunehmen, damit wir alle unsere Skills hier ausbessern können. Und die Aurelie war die erste Freiwillige, die sich gemeldet hat. Worauf ich mich sehr freue, und wir versuchen heute einen ersten Ableger von den kritischen ControllerInnen jetzt, wo wir uns für dieses Mal ausgesucht haben, beziehungsweise besser gesagt, eigentlich hast du das ausgesucht, Aurelia, dass wir uns eines der Computerspielmagazine aus unserem Game Lab in Bern genauer anschauen. Das ist ja auch ein Format, ich würde schon sagen, inspiriert. Also ich kenne das halt von der Blattkritik bei Stay Forever. Ein bisschen werden wir es auch in die gleiche Richtung versuchen, wobei wir natürlich keine Redakteurinnen dieser Zeitschrift waren. Also für mich wird das sehr, sehr viel neuer sein, auf jeden Fall.
Ja, die Screen von der gibt auch viel her, was das angeht.
Oh ja, also ich habe nur kurz reingeschaut, aber Aurelia, vielleicht auch kurz zur Einleitung, würde ich dich bitten, dich vorzustellen und warum wir die Screen von überhaupt sammeln.
Also, fangen wir mit der Vorstellung an. Ich bin Aurelia Brandburg. Ich bin Historikerin und promoviere eben bei C.H. Ludens zur Geschlechtergeschichte des deutschen Spielejournalismus bis 2000. Und daran schließt eben auch an, warum wir im Game Lab die Bravo Screen Fun sammeln. Weil ich glaube, die Screen Fun war so eines der ersten Magazine, was ich auf die Liste gesetzt habe, als wir beschlossen haben, überhaupt Magazine zu sammeln. Weil es eines der auflagenstärksten Spielemagazine im deutschsprachigen Raum gerade Ende der 90er überhaupt war. Gleichzeitig fliegt die aber immer so ein klein wenig unterm Radar, weil sie den Ruf ja auch so ein bisschen eines kindischen Magazins sozusagen hat, was ganz interessant ist, wenn man sich das Ding dann im Detail mal anschaut. Und deswegen fasziniert mich die Screen Fun eigentlich auch schon oder hat mich schon immer davon Anfang an so ein bisschen fasziniert. Und weil sie eben auch kaum irgendwo digitalisiert online zu finden ist und es auch tatsächlich schwieriger ist als bei manchen anderen Magazinen, sie überhaupt zu finden irgendwo, also auch physisch sie irgendwo zu kaufen oder sowas, war das eben so ein bisschen ein schönes Beispiel dafür, dass wir das mal bei uns in die Sammlung aufnehmen.
Cool. Ja, also ich bin sehr dankbar dafür. Du hast gesagt kindisch. Ich weiß nicht, ob es kindisch ist. Ich würde so eine andere Hypothese da auch noch aufstellen. Also du hast schon recht. Es gibt ja zum Beispiel die wundervolle Seite Cultboy, wo quasi alle Computerspielmagazine aus dem deutschen Sprachraum digitalisiert sind. Und das sind so die Klassiker, mit denen es waren halt vor allem junge Männer, aufgewachsen sind. Und die gehören auch irgendwie zusammen, auch wenn sie miteinander verfeindet waren. Und Bravo ist da irgendwie so der... Naja, bunt waren sie alle, also bunter Vogel passt nicht, aber das kam so von der anderen Seite, aber ich glaube, weil es auch einfach von der Bravo-Welt kam, also es hat sich ja auch sehr eingegliedert in die Bravo-Logik und Bravo-Ästhetik, und ich glaube, teilweise hatten das dann andere einfach nicht so sehr am Schirm. Also bei mir war es definitiv so, ich kannte die Bravo-Screen-Fan nicht, aber jetzt nicht, weil ich sie irgendwie abgelehnt hätte oder ignoriert hätte, sondern sie ist mir einfach nie aufgefallen, weil halt sie auch nicht referenziert wurde. Deswegen bin ich auch jetzt noch gespannter, sie mir mit dir gemeinsam anzuschauen.
Ja, die Bravo Screen Fun hat halt eben nicht die klassische Zielgruppe angesprochen, wie das sonst halt eben Spielemagazine angesprochen haben. Das ist halt so ein bisschen das, was sie von den anderen unterscheidet. Und sie ist halt eben auch so eines der ersten Magazine in den späten 90ern, die halt das überhaupt mal machen. Die eben nicht die Gaming-Fans ansprechen, sondern halt eben Leute, die was mit Gaming irgendwie vielleicht Interessen dafür haben, aber sie vielleicht nicht unbedingt Fans im engeren Sinne sind.
Ja, ich finde es ja auch gerade deshalb auch so für uns spannend, weil es eben ein neues Publikum erschlossen hat, eröffnet hat. Es ist ja auch definitiv weniger nur auf Buben zielend als die klassischen Magazine. Aber beim Kindisch wollte ich nur anhaken, weil also ich finde Kindisch, erstens ist die Frage, ist das überhaupt jetzt was Negatives, und zweitens, da gab es einige andere Magazine, die genauso kindisch waren.
Ja, ja. Es ist halt, das ist ja das Witzige daran. Ich würde tatsächlich die meisten Spielemagazine ganz, ganz oft als Jugendmagazine oder als Magazine für Jugendliche irgendwie einordnen. Aber sie haben sich halt oft nicht so gesehen. Das merkt man halt so an. Und die Screenfun ist sehr offen damit umgegangen, dass halt eben ihre Zielgruppe die Alterskohorte 8 bis 18 war. Weil das die Bravo-Zielgruppe war. Fertig. Und die anderen haben halt eben dann zumindest gern mal den Anschein von Erwachsensein erweckt, indem sie dann halt eben, keine Ahnung, irgendwelche ab 18 Titel dann groß gefeatured haben, was die Screenfun sehr, sehr lange nicht gemacht hat.
Ah, okay. Okay, das ist schon mal eine interessante Sache. Vielleicht bevor wir uns dann noch tiefer reinwerfen, dachte ich mir, könnten wir diesmal, oder vielleicht auch bei jedem Heft, das wir uns anschauen, wenn es Sinn macht, eine kurze historische Kontextualisierung machen. Immerhin sind wir Historikerinnen. Und dann werden wir zwei gemeinsam die Zeitschrift online durchblättern, weil du hast zwar gesagt, sie ist schwer zu finden, aber man kann sie teilweise finden. Und wir haben heute ein Exemplar. Kannst du kurz sagen, wo man das findet?
Es gibt auf Archive eine kleine oder mittelgroße Sammlung von Bravo Screen Fun Digitalisaten. Das heißt also, wenn man bei Archive.org danach sucht, findet man die normalerweise.
Genau, und überall, wo wir unseren Podcast haben, werde ich einfach auch den Link da reingeben. Gut, also Bravo Screen Fun. Aurelia, kurze Frage noch. Also vielleicht tun wir uns autobiografisch auch situieren. Ich bin 1980 geboren. Aurelia, wann bist du geboren?
1996.
Das heißt, du warst eins bei der allerersten Bravo Screen Fun. Das wird sehr spannend werden. kurze Frage noch, weil Bravo, war das bei dir noch Thema in deiner Jugend?
Ja, ich hatte ein Bravo-Abo eine Weile sogar.
Du hattest dann, sehr gut. Also du wurdest normal sozialisiert im deutschen Sprachraum, dank der Bravo, wie viele von uns.
Ja, ich bin sogar noch mit der Print-Bravo sozialisiert worden. Die ist kurz danach dann mehr oder weniger, ich glaube nicht, dass die noch bei aktuellen Jugendlichen wirklich ein Thema wäre, sondern das wird wahrscheinlich inzwischen alles online sein, mit irgendwelchen App-Angeboten oder sowas.
Ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert. Es gibt sie noch. Ich habe jetzt auch nachgeschaut, aber natürlich die Seite nicht offen. Die Auflage ist halt jetzt verschwindend gering. Die ist ja, kommt nicht an die Höhepunkte ran. Und die Höhepunkte, ich frage mich, ob ich mir das richtig gemerkt habe, waren 1,5 Millionen. Mhm. Und damit war sie überhaupt, glaube ich, eine der größten deutschen Zeitschriften je.
Ja.
Und also zumindest in meiner Jugend war es schon noch also das war wirklich das Klassische am Schulhof, mit Bravo aufwachsen, über Sexualität, über Bravo kennenlernen, das Thema, glaube ich, wird uns eh immer wieder auch begegnen. Was für einen Ruf hatte bei dir die Bravo, weißt du das noch,
als du jung warst? Keinen besonderen, ehrlich gesagt. Das Bravo war Standard. Bravo war das, was, glaube ich, alle so irgendwann gelesen haben. Entweder das oder sogar die Bravo Girl.
Okay.
Die ja so ein bisschen das Mädchenmagazin dafür extra noch war.
Bin ja nur neugierig, also ich fange da auch mit autobiografisch an. Also in meiner Jugend war Bravo noch verschrien bei Eltern vor allem. Mhm. Also das galt schon noch als schundig und auch dieses Sexuelle war schon noch immer ein Tabu. Und ich habe jetzt nachgeschaut, es war ja, teilweise wurde die Bravo indiziert wegen sexueller Themen. Also es einmal, weil sie, ich weiß nicht, in den 70er Jahren wurden dann zwei Ausgaben eingestampft, weil über Masturbation gesprochen wurde. Und das ist ja auch einer, finde ich, der positivsten Aspekte von der Bravo. Also ich glaube, die hat einfach sehr, sehr viel für Aufklärung gemacht im Nachkriegs deutschsprachigen Raum, ganz grob gesagt. Also die hat viel gemacht, was die Eltern nicht hingekriegt haben, und ich glaube, dafür sollte sie mal auch gelobt werden. Also es ist auch nicht alles nur grandios, sie wurde dann auch in den 90er Jahren nochmal indiziert, weil, glaube ich, ein 13-jähriges Mädchen sich nackt ausgezogen hat und über Sexualisierung geredet hat. Also es sind sehr viele Grenzfälle, die sie, glaube ich, auch sehr bewusst immer eingegangen sind. Aber es ist ein sehr spannendes Magazin, und das umso spannender, dass die dann ein Gaming-Magazin gemacht haben. Machen wir das vielleicht auch kurz, aber also wir sind jetzt im Jahr 1997. Da kommen sie plötzlich auf die Idee, sie machen die Screen Fun. Sagst du uns auch kurz noch
dazu?
Genau, um die wollte ich dich bitten.
Also es gibt einen sehr, sehr spannenden Podcast, ein Podcast-Interview mit Anatol Locker. Das ist tatsächlich, also das gehört zum Format Making Max. Das ist inzwischen bei Stay Forever gehostet. Aber diese Folge mit Anatol Locker gibt es auch ohnehin kostenlos. Das war das Schnupperformat. Und das ist eine, und der war eben Chefredakteur von der Bravo Screen Fund für die längste Zeit, die das Ding existiert hat. Und es gibt diese Anekdote, weil der selber so ein Urgestein des deutschen Spielejournalismus gewesen. Der war schon bei der Powerplay unterwegs und ist dann aber zwischenzeitlich in den 90ern aus dem Spielejournalismus rausgewechselt und war dann bei einem dieser TV-Magazine, ich habe jetzt vergessen welches, aber bei einem von denen, und das ist eben, oder eines von denen, die von Bauer verlegt wurden, also dem Verlag, der auch die Bravo verlegt. Und er erzählt dann in dem Podcast diese nette Anekdote, dass er halt eben, oder dass sie dann in Hamburg da verschiedene Leute von Bauern dann irgendwie abends feiern waren. Und irgendwann, spätabends, standen sie dann beisammen mit auch irgendeiner Vorgesetzten von irgendwem. Und er hat so nebenbei erwähnt, so ja, eigentlich findet er die Bravo eine coole Marke, weil das ist so eine Marke, die hilft eben Teenies durch die Pubertät. Und solange es eben Teenies und Pickel gibt, wird es auch die Bravo geben quasi. Und das ist wohl offenbar irgendwie dann da hängen geblieben. Und dann ein paar Monate später ist er nach München eingeladen worden, weil da die Bravo-Redaktion saß und die überlegt haben, okay, Gaming ist irgendwie langsam ein relevantes Thema, wir müssten da eigentlich mal was machen. Hast du nicht Lust, da mal ein Konzept zu entwickeln? Und das hat dann in die Bravo Screen Fund gemündet. Also es war tatsächlich so ein bisschen so eine komische Verbindung aus Zufall. Bauer, die halt eben wie alle großen Verlage in der Zeit gemerkt haben, okay, mit Gaming müssten wir eigentlich mal was machen. Und dann halt eben dem richtigen Redakteur zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Aber ich stelle jetzt die brutale Frage, ist es überhaupt ein Gaming-Magazin? Weil eben, also schauen wir uns den Titel an. Das heißt Bravo Screen Fun, und da auf der, wir sind jetzt auf der Titelseite von Ausgabe 1, da steht mehr Spaß am Bildschirm. Also das Screen wird nochmal übersetzt. Und dann haben wir so noch ein paar Überschriften, Games, Kino, Musik. Ja, das war, ich glaube, das sind so die Themen, die da drinnen sind.
Ja.
Das heißt, es war ursprünglich zumindest, also ich kenne die Ausgaben nach hinten raus nicht, eher breiter aufgestellt. Also ich würde ja sagen, das war so aus der Zeit, wo Multimedia ein beliebtes Wort war. Also es ist ja auch, Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen.
Nee, aber ich glaube, es ist auch tatsächlich, und das hat sich auch selber mehr so als Multiplattform-Magazin bezeichnet. Deswegen ist da auch immer ganz, ganz viel. Also die erste Ausgabe fällt insofern immer noch ein klein wenig aus dem Rahmen im Vergleich zu den späteren Ausgaben, wenn man da noch merkt, dass sozusagen der Bravo-Einfluss größer war als das, was eben tatsächlich mit der Zielgruppe funktioniert hat. Die hatten auch zum Beispiel später auf dem Cover eigentlich immer irgendwelche Spielfiguren und nicht irgendwelche Promis. Das ist bei der ersten Ausgabe auch noch anders, weil das eben so die Bravo-Formel war, die dann erst einmal noch so da angewandt wurde, und dann haben sie schnell mit der Marktforschung gemerkt, okay, nee, das funktioniert gar nicht.
Okay, aber ja, da wollte ich dich fragen. Komm, nehmen wir doch das Bildelement, das ein gefühltes Drittel des Covers einnimmt. Also in Leuchtschrift steht da Test the Best, Bravo Stars testen die neuesten Spiele.
Ja.
Kurze Frage an dich, wer sind diese Stars? Ich habe sie nachher gegoogelt.
Ja, das ist so witzig, weil da sind halt einfach lauter irgendwelche Teenie-Stars, die man halt heute auch echt nicht mehr kennt, glaube ich, in den allermeisten Fällen, die da plötzlich da irgendwie groß gefeatured wurden. Und es ist so, da merkt man so richtig schön die 90er dran.
Es ist wirklich grandios. Ich würde es so beschreiben, also gefühlt sind das für mich zwei mit 20-jährige, vielleicht sogar an die 30 Jahre gehende Männer mit Baseball-Caps, der Zentrale, der Lustige im Team ist. Eindeutig hat sie sogar verdreht auf seine Baseball-Kappe. Ein bisschen wirken sie für mich wie Erwachsene, die versuchen, Hello Fellow Teenagers zu sagen. Aber das ist ja also überhaupt so ein Bravo-Phänomen. Und so schreiben auch dazu Bravo-Stars. Also ich hätte jetzt Urlust, einfach mehr zu Bravo zu lesen. Aber ich glaube, die haben ja wirklich Stars auch so ein bisschen aufgebaut die ganze Zeit, wo ich gar nicht weiß, ob die sonst zu groß geworden wären. Also der eine, ich habe jetzt den Namen auch wieder vergessen, aber wir kommen ja dann zum großen Eröffner. Sonst noch irgendetwas, was du kommentieren willst bei der allerersten Seite?
Was tatsächlich so ein bisschen, was ich einen sehr netten Funfact immer noch finde, die Bravo Screen Fun war wohl angeblich das Magazin, das so oft wie kein anderes Lara Croft auf dem Cover hatte. Später dann.
Guter Punkt. Hier noch sehr klein.
Ja, hier noch sehr klein, weil sie halt eben gemerkt haben, dass das bei der Zielgruppe super zieht, wenn sie halt die Spielfiguren drauf haben. Und Lara Croft war halt auf der Höhe des Hypes. Und dann war halt immer Lara Croft drauf und sie mussten wohl offenbar regelmäßig deswegen dann bei Ada's antraben bei der PR-Abteilung von wegen, habt ihr wieder Bilder für uns?
Ein neues.
Und ich stelle mir das, oder keine Ahnung, das klang so ein bisschen, das klingt so ein wenig, wenn man da die Anekdote dazu im Interview hört, klingt auch ein klein wenig so danach, als ob Ada sich schon so gedacht hat, so, was haben die da eigentlich damit? Aber ja, es ergibt Sinn.
Definitiv. Es ist tatsächlich noch so ein bisschen ausgeglichen zwischen Spielen und anderen Sachen, würde ich sagen. Also auf der linken Seite haben wir Games, da ist ein Screenshot aus MDK, ich glaube, das ist ein Murder Death Kill, und einem Formel 1-Spiel. Ah, no, und Theme Hospital wird da auch noch gezeigt. Also linke Seite, ah, und Super Mario, Verzeihung, das ist meine Aufmerksamkeit. Die ist tatsächlich sehr gameslastig. Dann in der Mitte haben wir das hippe, junge Bravo-Star-Team. Und auf der rechten Seite dann einmal Star Wars im Kino. Musik, sehr schön, weil sehr Bravo. Dietle Bobo zeigt auf einen Röhrenbildschirm.
Ja.
Ich glaube, das könnten wir uns dann auch drinnen noch anschauen. Dietle Bobo
Genau.
ist sehr, sehr Bravo für mich.
Das kann man auch gleich noch so ansehen, aber das ist auch so ein schönes Beispiel, wo man so sieht, dass es halt, dass die Bravo sich da oder die Bravo Screen von sich da eigentlich mehr so wenig mit Digitalkultur, wenn man ehrlich ist, beschäftigt hat. Weil dieses DJ Bobo-Ding, dieser Artikel, da geht es dann darum, um Musikbearbeitungssoftware. Und das hat so diesen Anspruch von wegen, Leuten zu erklären, wie denn diese, also die vielleicht auch keine Ahnung von Computern, diesem ganzen Digitalen haben, denen einfach mal zu erklären, wie das funktioniert, damit die mal mitreden können. Was ich auch einen sehr charmanten Ansatz finde.
Das ist es. Aurelia, ist es für dich okay, wenn du so ein bisschen die Führung durch das Heft übernimmst? Oder wäre es dir lieber, wenn
Gerne.
ich uns durchführe? Weil wir müssen uns ja ein bisschen Sachen aussuchen. Also du sagst mir jetzt, auf welche Seiten wir gehen sollen und was wir uns gemeinsam anschauen.
Ich würde vielleicht, weil über die Stars und dieses komische Star-Ding haben wir gerade schon geredet.
Ach nein, komm. Okay, ich muss reingrätschen. Bitte ganz, ganz kurz. Wir machen es wirklich ganz, ganz kurz. Es ist eine sehr, sehr Bravo-Seite
Playday.
mit Playday, ja, wo wir vier auch nicht, also sie tun alle so jung, vor allem Charlie, der Low Noise, ich hab die alle googeln müssen, ein niederländischer Techno-Musiker, würde ich im weitesten Sinn sagen. Toni Kutura, den ich auch gegoogelt habe. Das ist lustig. Es waren wirklich, die waren, ich habe diese Musik gekannt, weil ich die Bravo-Hits-CDs aus dieser Zeit kannte. Und der Boss von Dune, Oliver Froning, die einfach auf einer PlayStation NBA-Jam spielen, Star Gladiator und Street Racer. Und das Ganze ist so ein bisschen, nicht ganz Fotoroman, aber das Wichtigste sind schon die vielen, vielen Fotos, wo sie in lustigen Posen mit dem Gerät da sind, Daumen zeigen. Und auch total den Klischees einer Boyband entsprechen, mit den verschränkten Armen, dem Lächeln und so weiter. Ich kann es empfehlen, sich anzuschauen. Also das ist schon sehr, sehr bravo. Entschuldigung, jetzt können wir weitergehen, wenn du
Nein,
willst.
das ist wirklich extrem bravo und das macht es auch ehrlich gesagt. Also, ein bisschen an der Seite sieht man aber auch noch was anderes, finde ich gerade, weil sie halt eben so, sie ist extrem bildlastig. Auch das ist etwas, was andere Spielemagazine in der Zeit kaum gemacht haben und nicht so in dieser Art gemacht haben. Beziehungsweise, soweit ich weiß, war die Bravo Screen Fun auch unter AutorInnen quasi so ein bisschen dafür bekannt, dass man sich da fürchterlich kurz halten musste, weil halt eben auf so einer Seite viel mehr Platz für Bilder draufgegangen ist und deswegen die Texte kürzer sein mussten als bei der Konkurrenz.
Es ist nicht viel Text dafür, dass es, glaube ich, vier Seiten sind. Und ich muss auch sagen, nein, es sind zwei Seiten tatsächlich nur. Von der grafischen Gestaltung her, es lässt sich auch nicht leicht lesen, weil im Hintergrund ist so ein psychedelischer Hintergrund mit so Fraktalkunst, die dann aber noch verzerrt wurde. Also es reicht nicht Fraktalmalereien, weil das ist ein bisschen Computer, sondern die muss verzerrt sein. Die Schrift finde ich auch so wunderschön. Das ist so eine. So hat man sich Computerschrift in Science-Fiction-Filmen aus den 1970ern vorgestellt. Ich weiß leider den Namen nicht, aber mit den teilweise etwas bauchigeren, also ich müsste nachher eigentlich nachschauen, wie diese Schrift heißt. Aber man kennt sie aus Filmplakaten aus so Science-Fiction der 1970er und 80er Jahre.
Ist halt wirklich so komplett wild 90er-mäßig.
Ja, ich glaube auch sehr deutschlandspezifisch 90er Jahre. Also da wäre ein Vergleich mit anderen Ländern auch interessant.
Das ist
So, du
ohnehin.
blätterst jetzt aber weiter. Also
Ja,
ich
aber.
mische mich jetzt nicht mehr an.
Nein, aber das ist ohnehin
oder
so ein
vielleicht doch.
Ding an der Screen Fun, einfach weil es ein Bravo-Magazin ist. Die sind ja, also es gibt so eine sehr spannende Diss über die Geschichte der Bravo, die ist 2012 oder was erschienen, wo es auch darum geht, sozusagen, wie die Bravo zeithistorisch immer einzuordnen ist und wie sie dann zum Beispiel tagesaktuelle Politik thematisiert hat, weil sie halt gerade Jugendlichen beschäftigt hat. Und das ist so mein, das ist ohnehin so, glaube ich, das Ding, was diese, was die Screen Fun beziehungsweise auch die Bravo immer so spannend macht, weil sie halt eben so sehr die wirklich so ganz on the nose, in your face, die Zeit spiegelt, jeweils in der ein Heft erschienen ist.
Dafür ist sie aber auch eine wundervolle historische Quelle, muss ich sagen.
Viel interessanter als irgendwie der oder manchmal viel interessanter als irgendwie der 10. möglichst trockene Test, der erzählt, keine Ahnung, auf der Plattform funktioniert oder läuft das Spiel dann und dann etwas langsamer als auf anderen. Genau, aber von wegen Blättern. Ich würde gerne mal auf die News-Seite blättern, Seite 12 bis 13. Die finde ich so, das war das Erste, was ich ganz interessant fand.
Ah, okay, okay. Jetzt habe ich doch dazwischen noch eine Seite gefunden, die nehmen wir aber dann nachher. Also News-Seite, beschreib sie uns mal.
Das ist eigentlich recht klassisch, wie das halt Spielmagazine oft gemacht haben. Es ist einfach eine Doppelseite mit Neuigkeiten, die gerade interessant sein könnten, so kurze Meldungen. Da sind dann zum Beispiel bei der Screen Fun oft irgendwelche auch Hardware-Meldungen, die irgendwie, sich nicht immer unbedingt auf Computer oder Spiele beziehen müssen, sondern eben auch einfach auf Sachen, die gerade so, wenn du halt ein Teenager in den 90ern oder frühen Nullern bist, der irgendwie digital affin ist, die dich halt interessieren könnten. Ich meine, dass zum Beispiel auf der News-Seite zum Beispiel dann irgendwann auch die Furbies immer mal wieder gefeatured wurden und sowas. Also es sind auch solche Sachen mit dabei. Was ich aber da tatsächlich sehr nett finde, ist, dass es da eine Newsmeldung über das Spielemuseum Berlin gibt.
Es ist so cool, ja.
Es ist so nett. Also auch mit die so Fotos, wo du dann auch so dann direkt, also von alten Computern, also damals schon alten Computern, das damit noch so illustriert ist und so noch darauf hingewiesen wird, hier ein Museum, in dem gespielt werden darf. Also ich finde, das ist so eine Newsmeldung, bin mir nicht sicher, ob die andere Spielemagazine gebracht hätten, vielleicht schon. Aber sie ist auch, fühlt sich für mich zumindest sehr, sehr typisch Bravo Screen Fun an.
Ja, aber es ist irgendwie, also ich finde es cool, es zeigt auch irgendwie ein vielleicht breiteres Interessenspektrum, dass so etwas auch da gleich reinfällt. Und es ist total lustig, den Andreas Lange mal als ganz Jungen zu sehen.
Ja, stimmt. Auch schön mit Foto und irgendwie vor, muss davor Hardware posieren. Was auch nett ist.
Ja, ich versuche das jetzt noch besser zu erkennen, was da jetzt wirklich im Hintergrund, ich sehe da ein, ich glaube, das ist einfach ein Poster von einem Trikotronic, das da hinter ihm ist auch, natürlich ganz viel Hardware.
Ja.
Das andere kann ich da leider in der Auflösung nicht erkennen. Ah doch, schau, die Polyplay-Konsole, die Polyplay, den Polyplay-Automaten, also die DDR-Arcade hatte er damals schon, oder hatte das Museum schon damals. So, ich werde jetzt, Entschuldigung, ich halte mich nie an meine Versprechen. Ich würde jetzt trotzdem gern eine Seite zurückgehen.
Für die Werbung.
Weil darüber haben wir im Auftakt schon geredet. Sehr, sehr schön. Also schön. Ich fand es auch total befremdlich, gerade in diesem Magazin drinnen. Da ist eine Werbung von der Telekom. Also man erkennt es auch an der rosa Farbe oder Magenta-Farbe. Aufgemacht ein bisschen, also sehr 70er-Jahre-Stil, sind auch so ein 70er-Jahre-mäßig angezogen. Mm. Und da steht drüber Skull-Mädchen-Report. Also ich weiß nicht, wie sie es ausgesprochen haben. Skull natürlich, weil es wird wie Call sein, Verzeihung. Ich war da daneben, also S-C-A-L-L. Und es geht um, kannst du das erkennen, Aurelia? Ich spiele die Alterkarte.
Es geht um Pager.
Genau. Das große Ding der Mid-End-90er-Jahre.
Nee, weil das ist auch tatsächlich, also ich glaube, das ist auch super witzig, weil ich habe, glaube ich, noch nie eine Pager-Werbung gesehen, die nicht irgendwie sehr merkwürdig war. Die sind, also es gab sie nie in irgendwie langweilig einfach hier ist Hardware, die du benutzen kannst, sondern immer irgendwie sehr weird.
Ja, cringy fast. Also es sind vier Bilder, Und die Schrift und die Farbe oben, das erinnert einfach sehr an Sexheftchen aus der Zeit, beziehungsweise ältere Sexheftchen auch. Und das ist natürlich ein Bezug auf den Schulmädchenreport. Ja. Und ich habe mich irgendwie gefragt, es ist, und dann auch der Text, weil dann steht, sie nutzen schamlos den Skoll, sie sind blutjung, sie zahlen keinen monatlichen Grundpreis. Also am Ende kommt so ein bisschen dieses, es dürfte doch nicht um Sex gehen. Aber davor alles deutet darauf hin, dass das in diese Richtung geht. Und ich frage mich auch, war das auch gut auf die Zielgruppe ausgerichtet? Hat das damals bei 16, 17-Jährigen gut funktioniert? Also ich sehe da jetzt auch eher ältere Herren, die dann wissend nicken bei dem Bild und sich denken, ja, die werden sich dann wahrscheinlich auch nicht für den Schulhof dann einen Pager kaufen.
Also ich weiß, ja, dass die anderen Arten von Pager-Werbung, die auch immer merkwürdig waren, die waren oft eher so, also waren auch so, also dieses bisschen edgy quasi, das haben die alle gemacht, aber normalerweise haben die auch, glaube ich, andere Referenzpunkte doch dann eher benutzt und sowas halt dann von wegen, so quasi, sie chattet mit drei Jungs gleichzeitig nach dem Motto.
Ja, das eher, sowas erwarte ich auch in der Bravo, das genau. Und dann ein paar Mal Boys und Girls und Highs reinwerfen, dann passt es schon.
Ja, ja,
genau. Aber da, jetzt sehe ich auch erst, weil es ist auch dann in so einer schlechten Kontrast zu lesen, unten links sieht man so einen Mann mit Koteletten und Sonnenbrille, auch so ein bisschen 70s, und da steht da, von Halbstarken werden sie per Voicebox in finstere Beatkeller gelockt. Also auch da wirklich der Spiel mit dem, wir gehen jetzt voll tabu. Tja, so, das war's. Ich wollte kurz den Pedler einmal drinnen haben. Jetzt würde ich dich wieder bitten, uns ein bisschen da durchzuführen. Such uns Seiten aus.
Ja, wir können einmal direkt, glaube ich, das haben wir eben schon kurz angerissen, auf Seite 16 bis 18, was auch echt viel ist, ziemlich lang ist, gibt es einen recht ausführlichen Artikel über DJ Bobo und eben Bobos Hitprogramm, was auch irgendwie
der Name, so ja, das, sowas Art funktioniert auch nur damals, ja.
Genau, das war auch so ein Artikel, den ich irgendwie, also einmal ist der sehr typisch Bravo, also beziehungsweise sehr Bravo Screen Fun, weil das letztlich wieder so dieser Ansatz ist von wegen, ich erkläre mal, wie denn eigentlich jemand, der digital irgendwie mit Musik arbeitet, womit arbeitet denn der dann im Zweifelsfall? So, was ist denn die Software dahinter? Wie funktioniert sie? Und dann halt in dem konkreten Fall das noch mit einem Star gespickt und dadurch irgendwie so zwischendrin zwischen, keine Ahnung, Star-Profil und ich erkläre hier mal Software, was auch ein sehr weirder, aber interessanter Mix ist.
Es ist, ja, es ist auch eine Mischung. Also man sieht sehr, sehr viel Hardware. Also es möchte schon beeindrucken mit, heute wirkt sie natürlich veraltet, aber damals hoffentlich nicht. Dann ist es aber schon auch so Report, also ich habe da jetzt noch, wo ist dieser eine Absatz, den ich mal kurz hatte, ist ja schon dieses, also wir besuchen ihn in seinem Studio. Die Groove-Werkstatt wirkt wie ein Forschungslabor. Also solche Sätze sind dann auch dann drin, dieses ein bisschen Fluff und Flavor. Und dann hat man aber Screenshots von dem Programm und noch so eine eigene Box zu eben Bobos Hitprogramm, dem Logic Audio 2.6, das damals 1000 Mark gekostet hat. Für mich umgerechnet 8000 Schilling. Jetzt. Also es wäre auch heute noch relativ teuer.
Ja, ja, oder auch wenn Finde du dann ich aber. Auf die nächste Seite, das ist dann die letzte Seite, blätterst.
Ah, da haben wir noch mehr, ja.
Genau, da ist dann der eigentliche Artikel quasi vorbei. Aber es wird halt dann eben Software empfohlen und auch getestet in so Kurztests zumindest mal. Und es gibt so einen, das ist so ein dann auch, es sieht sehr nach Microsoft Word Layout so vom Gefühl her aus. War halt einfach damals aktuell. Aber was heißt eigentlich, und dann so verschiedene Begriffe, sowas wie Loop oder weiß nicht, was haben sie denn da noch drin?
Hard Disk Recording.
Ja. Wo dann einfach Begrifflichkeiten erklärt werden. Passend dazu dann eben, dass dann auch daneben alle möglichen Programme, die, nehme ich an, erschwinglicher waren.
Sehr süß übrigens, englische Ausdrücke werden immer übersetzt oder ziemlich konsequent im ganzen Magazin. Da hat man immer Klammer auf Deutsch, also Loop, Klammer auf Deutschschleife. Ja. Finde ich aber sympathisch, ehrlich gesagt, dass man noch nicht so fix davon ausgeht, dass alle das wissen.
Da gab es noch eine Steigerung davon. Die Computerbildspiele, meine ich, die haben tatsächlich noch zusätzlich also Aussprachehilfen der englischen Begriffe dazu geliefert und haben die dann halt eben wirklich so hingeschrieben, wie man sie im Deutschen aussprechen würde. Was noch sozusagen ein Level mehr Zugänglichkeit sozusagen war. Was ich auch einen super spannenden und eigentlich coolen Move finde.
Ja, Leserinnen-Service.
Ja, voll.
Beziehungsweise auch so ein bisschen, sie haben schon das Gefühl, sie müssen erziehen auch.
Ja, das sowieso. Die haben ein Sendungsbewusstsein.
Hier haben wir auch das erste Mal die Wertungen. Die sind ja sehr reduziert, wenn ich das eher richtig gesehen habe. Also da sind keine Prozent und so, sondern es gibt Noten von, also ich habe bis jetzt nur 1 bis 3 gesehen. Also ich glaube, sie benoten auch freundlicher. Ich nehme an, das wird von 1 bis 5 oder 6 sein, weil wie ist das deutsche Notensystem nochmal? Also
bis 6.
Die sind nicht genügend halt bis 6. Hast du irgendwo eine 6er-Benotung gesehen?
Genau, ich weiß nicht, ob die Screenfan jemals eine 6 vergeben hat, aber die haben ganz bewusst eben Schulnoten verwendet, weil das ein guter Referenzpunkt für die Zielgruppe war. So. Die sind davon ausgegangen, die Zielgruppe ist in der Schule, dann passen Schulnoten gut dazu, um damit die Wertungen zu machen, statt irgendwelche 100er-Systeme oder sowas.
Und sie haben auch noch sonst eine Box Genre-Hersteller-Preissystem. Und dann noch ein lächelndes Gesicht oder ja, ein lächelndes Smiley und ein trauriges Smiley, wo sie einfach immer auch so die Plus-Minus-Seiten durchgehen.
Ja. Und die sind auch immer recht knapp und übersichtlich. Also ich meine, das ist jetzt hier für Software, aber das ist auch bei den Spielerezensionen. Also diese Übersichtskästen sind bei der Screenfun leicht verständlich, nicht unsagbar ausführlich und du kannst dir halt schnell einen Überblick verschaffen. Also das haben auch andere Magazine komplizierter gemacht, dann mit Vergleichen rüber zu anderen Tests, die sie schon veröffentlicht haben, damit du dann halt eben herausfinden kannst, ob also ich weiß, dass es bei Sims dann irgendwann sehr absurd wurde bei vielen Magazinen, weil die alle nicht wussten, womit sie Sims vergleichen sollen und dann haben sie es mit einerseits mit irgendwelchen Aufbaustrategiespielen verglichen und zum anderen dann eben mit sowas wie Creatures oder so, was aber auch ein komplett anderes Spiel
ist. Okay. Ja, man braucht halt irgendein Referenzsystem und einen Referenzrahmen. What next?
Einmal die nächste Seite.
Du weißt, was kommt auf der nächsten Seite. Ja, aber da können wir sonst drüber springen.
Können wir gerade noch mal drauf hinweisen, weil sie halt so wunder... Also ich finde halt auch da hört sich das Layout sehr, sehr grandios, weil so wirklich, das ist so ein Layout, das hatten Spielemagazine seit den 80ern nicht mehr. Es ist so knallpink.
Wild.
Wild, grüne Schrift auf pinkem Grund. Also in dem Fall definitiv bewusst, weil es halt eben so dieser Bravo-Stil war. Aber es ist trotzdem auch so ein Stil, da war, oder sozusagen, da hat man sich nicht darum geschert, jetzt irgendwie erwachsen seriös zu wirken, sondern da ging es darum, laut, bunt, knallig zu sein und irgendwie diesen 90er-Teenage-Stil zu reproduzieren. Und auf der Seite geht es eben dann genau, und auf der Seite geht es dann eben um alles, was man, an tragbarer Elektronik quasi, was da interessant sein könnte. Da ist dann halt der Gameboy drin, genauso wie
der Pocket Gameboy.
Ja.
Ein Walkman ist drinnen, genau, es ist ein Handy drinnen, GPS-Navigation, damals noch in eigenen recht klobigen Geräten. Und ich finde so schön eine Taschenlampe und ein Messer. Das ist einfach, das hat der Coole mit den blonden Dreadlocks auf dem Skateboard bei sich.
Ja, und ein Camcorder auch noch. Und auch alles Mögliche an sehr, sehr speziellen, dann wo dann konkret Modelle von irgendwelchen Firmen vorgestellt werden.
Achso, es ist also ein bisschen so Werbeseite, ich verstehe.
Ja, dieser Pager, für den da die Werbung von T-Mobile, sag ich schon, von der Telekom drin war, der ist da auch wieder mit auf der Seite, zum Beispiel. Das ist eben ein konkretes Gerät letztlich. Es ist eine sehr Bravo Screen Fun und eine sehr 90er-Seite wieder.
Gut, jetzt haben wir sie doch noch besprochen. Aber es macht halt Spaß, finde ich, diese Sachen sich anzuschauen.
Sie gehört da auch so ein klein wenig rein. Jetzt muss ich gerade gucken. Ich würde jetzt gerade mal ein bisschen springen.
Weiß ja, machen wir das.
Ein bisschen dazu passt. Ich muss nur gerade kurz noch mal schauen, welche Seite das war.
Während du suchst, kann ich ganz kurz erwähnen, ich einfach die nächste Seite. Das ist eigentlich so die Erklärseite, wo sie sagen, wie wird getestet, da sehe ich jetzt auch, da hätte ich einfach vorne schauen können, es wird von 1 bis 6 benotet. Du unterbrichst mich, sobald du deine Seite gefunden hast.
Ich habe sie.
Und okay, zwar, na dann springen wir weiter, weil sonst glaube ich, es sind ja Charts drauf.
Ich würde nämlich jetzt mal zur Seite 78 und 78.
Okay, 78.
Springen. Das ist okay. Nämlich etwas, was ich grandios fand. Es gibt nämlich eine Screen Girls Seite. Also
Scream, oh ja, auf der Seite bin ich auch hängen geblieben.
Genau.
Okay, gut.
Es ist eine Mädchenseite, eine Mädchendoppelseite eigentlich. Und ich finde sie aus ganz vielen Gründen grandios. Weil wenn man auf die Seite guckt, also einmal ist da irgendwie wie eine kleine Newsmeldung dazu, dass es ganz viele Fanseiten zu Jared Leto gab.
Ja, ich fand es so faszinierend, dass es Jared Leto damals schon gab überhaupt.
Das da, auch.
Da hat man den ganz Jungen.
Das auch. Aber auch schon so dieses, dass es da, dass oftmal die Fanseiten dann extra einen Bericht wert sind, fand ich auch grandios. Und dann eben tatsächlich ein bisschen was zu verschiedenen Spielen. Unter anderem, und das ist dann unten auf der Seite 78 unter lustiger Computer zugefasst, über einmal Creatures, aber Cats and Dogs wird da auch vorgestellt. Das ist, ich weiß gar nicht, ist dir mal Cats and Dogs begegnet?
Ich wollte dich gerade fragen, weil es wird nicht der merkwürdige Film gewesen sein.
Nein, also das sind letztlich zwei Spiele. Die erste Version war, glaube ich, ursprünglich sogar irgendwie ein Lernspiel irgendwann Mitte der 90er. Aber dann irgendwann ist das von Ubisoft übernommen worden und in den Nullern irgendwann ist, glaube ich, dann der fünfte, das war der letzte Teil, erschienen. Also war so eine Haustier-Spielreihe. Das Prinzip war halt immer, du musst dich um Katzen, beziehungsweise also Cats auf der einen Seite oder Dogs auf der anderen Seite kümmern.
Ja, wir sollen kurz dazu sagen, schreibt sich mit Z natürlich beides.
Genau,
die
mit
Cats
Z.
Und die Dogs.
Wie sich das dann eben so gehört, damit das hip ist. Und es ist im Grunde zweimal dasselbe Spiel, aber halt einmal sind Katzen eingesetzt und einmal Hunde. Es ist auch, eigentlich ist diese Doppelung garantiert irgendwann, war dann einfach eine Cash-Frage. Aber es sind halt eben, das ist so eines der ersten Computerspiel-Tier-Kümmer, also Haustier-Kümmern-Reihe, so quasi noch ein Vorläufer zu den Nintendogs dann. Mhm. Und es war halt eben auch so ein Spiel, was ganz klassisch als Mädchenspiel galt. Und das auch nicht grundlos. Also ich weiß auch noch,
okay,
ich habe auch noch Cats and Dogs irgendwie als Grundschulkind oder so gespielt. Und das ist halt super spannend, weil diese Spiele sind, glaube ich, schon recht wichtig für eine bestimmte Generation Spielerinnen. Aber die sind halt eben nie irgendwo in den Spielemagazinen besprochen worden. Die haben sich dafür
deswegen
nicht
ich sie auch nicht kannte tatsächlich. Es ist wirklich erstaunlich.
Genau. Und das ist tatsächlich ganz eigentlich super wild, wenn man so mal drüber nachdenkt, weil also zum Beispiel Tamagotchis haben es oft dann noch gerade so reingeschafft und es ist nicht viel was anderes, mal wenn man mal von dem Hardware-Aspekt absieht, aber sozusagen spielmechanisch nehmen die sich nicht viel, beziehungsweise Cats and Dogs sind eigentlich sogar ein bisschen komplexer, weil du zumindest in den späteren Spielen konntest du dann halt eben auch die Viecher züchten und dann halt eben bestimmte Rassen kreuzen und sowas. Das heißt, eigentlich kann man, also sozusagen geben die mehr her, als das so manchmal wirken würde, aber die sind halt eben komplett unter dem Radar geflogen. Und die Bravo Screen Fun hat sich halt solche Spiele auch angeguckt, weil die halt breiter aufgestellt waren. Hier dann eben auf so einer Mädelsseite letztlich, aber solche Sachen wie gesagt, Furbies, Tamagotchi, Cats and Dogs, Creatures, dann später auch in der Art und Weise, wie sie Sims besprochen haben, das ist halt alles da. Und das ist so ein Detail, was ich faszinierend fand, so beim Durchblättern tatsächlich. Weil man da eben so genau sieht, die Zielgruppe ist auch eine andere.
Eben, also bei mir ist das damals total vorbeigegangen. Mich irritiert nur so ein bisschen die Bilder, die sie gezeigt haben, weil die Katze und der Hund, die da unten gezeigt werden, sehen aus, als ob ein angehender Schüler, Schülerin sie in Paintbrush gezeichnet hätte. Aber ich glaube, in den Spielen haben sie nicht genauso ausgesehen.
Doch, das
oder war das eine... Okay.
Das müssten auch Screenshots freigestellt sein, aber ich vermute mal stark, dass das halt eben, dass wie da die Creatures-Figur darüber, dass sie darunter gelitten haben, dass sie zu groß.
Ja, okay, stimmt, das ist ein gutes wurden. Argument. Die Creatures-Figur sieht nämlich so verschwommen aus, das ist ja. Keine Freude.
Also das ist eben, die sind kleiner auf dem Bildschirm und dann sehen sie nicht ganz so unförmig aus. Auch diese komische Pose, die der Hund einnimmt, das sieht da mir ein bisschen danach aus, als ob sie da selber halt einen Screenshot gemacht hätten und der dann deswegen ein bisschen merkwürdig aussieht.
So, können wir kurz, weil ich sowas liebe, über die In-and-Out-Box reden, die ganz klein oben rechts ist. Da hast du einen Pfeil nach oben, in, was ist in?
Workwear for Girls oder für Girls, Super Mario 64, Kolibri Haarsträhnchen.
Keine Ahnung, was das ist.
Endlich wieder Rollerbladen. Schon an die Sommerferien denken, ja.
Es ist eine wundervolle Mischung. Und out ist der Evita-Look. Da wird der Film nicht so lang zurückliegen. Langsame Downloads, nicht auf E-Mails antworten, die TV-Pause von Akte X und Hausaufgaben bei Sonnenschein. Das ist ja süß, aber es ist ja doch dann irgendwie so tut, als ob Hausaufgaben bei Sonnenschein irgendwann in gewesen wäre.
Ja, genau. Aber das ist auch, glaube ich, so sehr typisch für so Jugendmagazine. Ich glaube, oder ich erinnere mich, dass ich habe Bravo gelesen, aber ich glaube, ich habe auch zum Teil irgendwelche anderen dann in den Händen gehabt, dass die, wenn die so In- und Out-Listen dann in den Nullern hatten, waren die so ähnlich, also auch so vollkommen vollkommen merkwürdig eigentlich mit so Sachen, die nie in oder out sein können oder immer out sind oder immer in sind.
Aber es zeigt uns nochmal das Publikum.
Ja. Das mit den Hausaufgaben ist übrigens auch ganz so, das als Randbemerkung dazu. Es gab dann irgendwann in späteren Ausgaben, gibt es eine Weile eine große Diskussion darüber, als eine der ersten Hausaufgaben-Teil-Websites online gegangen ist. Also wo über die man Hausaufgaben hochladen konnte und dann von anderen sich die Lösungen holen konnte zum Beispiel. Und das war so eine, also so als eine der ersten dann größere Wellen so in Deutschland offenbar geschlagen hat, hat auch die Screenfun da mehrmals drüber berichtet. Und du merkst so total, dass das die Zielgruppe extrem bewegt hat, weil die halt eben genau die im Alter für Hausaufgaben waren. Und das ist ganz nett, da gibt es dann irgendwann einen Artikel, wo sie den, das hat wohl auch irgendwie ein Schüler ins Leben gerufen, diese Seite, wo sie den so ein bisschen interviewt haben und über diese Seite berichtet haben. Und da wird groß dann auch tatsächlich die Domain auf der Seite, ist die mit abgedruckt worden. Und sie haben gleichzeitig einmal einen Lehrer gefragt, was er denn so davon hält, und aber auch verschiedene Kids. Und die Kids sind alle so, ja, aber das ist verboten, das darf man doch nicht machen. Also sind eigentlich total brav. Und der Lehrer so, ja, also man lernt halt nichts, wenn man sich das alles nur kopiert. Aber an sich, wenn man das als Hilfe nimmt, ist es auch gar kein Problem. Und in den Leserbriefen ist es dann, wenn ich mich richtig erinnere, ziemlich abgegangen, weil die dann, ja, also was fällt euch eigentlich ein, da die Domain mit abzudrucken? Also sowas ist doch verboten, das macht man doch nicht. Wo es so richtig schön Empörung deswegen gab, wo man eben auch wieder sieht, ja, Zielgruppe sind halt Teenies und wahrscheinlich auch nicht die älteren Teenies.
Sollen wir uns kurz auch noch ein paar oder die Tests allgemein anschauen, wenn wir über die Computerspiele reden? Weil bei Seite 78, wo wir jetzt waren, das war so ein bisschen die Grenze, glaube ich. Davor ist es schon, das Heft, also von insgesamt 100 Seiten, ist schon sehr spielelastig, muss ich sagen, auch mit den klassischen Werbungen, aber danach nicht. Gibt es irgendeinen Test, den du magst, oder soll ich uns was aussuchen?
Such gerne was aus.
Weil dann nehme ich mir mal die Seite 64, die ist einfach so ein bisschen, finde ich, stellvertretend für alle anderen. Und ich habe auch das Gefühl, die meisten Spieletests sind eigentlich ziemlich kurz. Also das ist so, auf einer Seite sind 4 Spieletests, das heißt, es ist jeweils eine Viertelseite. Ich habe keine Redaktionskürzel gefunden. Also ich glaube, man hat einfach keine Ahnung, wer welchen Test geschrieben hat, oder? In der Ausgabe zumindest.
Ich glaube aber, es ist nur in der Ausgabe, weil bei den späteren kann man das auf jeden Fall nachvollziehen. Es kann auch sein, dass es an den Kurztests in dem Fall ein bisschen liegt. Und daran, dass es halt ein Prototyp war, so ein bisschen.
Okay. Ja, eben, also ich denke mir, wir müssen immer im Kopf behalten, es ist ein Prototyp, den müssen wir uns später anschauen. Ja, ansonsten habe ich das eigentlich nur genommen, weil Simon the Sorcerer 2 drauf ist, das ich damals gespielt habe. Und es ist halt wirklich, es ist nicht viel Text. Der Text, der ist, finde ich, süß, dass jeweils noch ein Satz fett gedruckt ist, damit man wirklich noch schneller drüber browsen kann mit den Augen und trotzdem eine Information mitholt. Und dann, wie schon bei der Musiksoftware, halt Genremacher, Preis, System. Und für, ist lustig, die Kategorie für heißt für wie viele Spiele.
Ja.
Und ich schaue jetzt gerade, ja, für den Systemvoraussetzungen geben sie eigentlich immer genau an, was man braucht. Und
ja, auch da wieder bei der Zusammenfassung der Wertung auch dann nochmal ein, so ein, nicht mal ein ganzer Satz, der dann immer noch dann einmal schön mit dieser Schulnote abgedruckt ist. Zum Beispiel bei Simon the Sorcerer, spaßiges Schnäppchen für leidenschaftliche Adventure-Fans. So, wo man dann nochmal genau eine Zusammenfassung hat.
Ja, wir sind aber auch auf der Gut- und Billig-Seite. Aber wenn ich das richtig im Kopf habe, sind auch vorher die Tests trotzdem meistens, jetzt sehe ich es, ja, es kommen dann so Vierer-Tests, aber ganz am Anfang haben sie schon so ganze Seiten teilweise für einzelne Spiele. Vielleicht sollten wir uns da auch kurz noch eins rausnehmen, um die dazu zu vertreten.
Ja, es ist auch, also es wechselt insgesamt bei der Screenshot so ein bisschen durch. Die haben halt immer ein paar größere Releases, die auch ausführlicher dann mal so mit Doppelseiten oder sowas besprochen wurden. Aber die haben auch, fand ich immer einen ganz guten Mix so gehabt, was auch Sinn ergibt, dass man ein bisschen was rausziehen kann. Und zum Beispiel Theme Hospital hat eben so eine Doppelseiten.
Genau, da bin ich auch gerade zufällig gelandet und dachte mir, das ist eigentlich eine ganz gute. Hat auch nur eine 2 bekommen. Ich glaube, das war das erste Spiel, als ich mich anfangs durchgeblättert habe, dass eine 2 bekommen hat und keine 1er. Ist trotzdem relativ positiv beschrieben, finde ich.
Ja.
Und wird als, ihr lacht euch krank, Strategiesimulationen rund um Tupfer und Transfusionen. Die Alliterationen werden auch hier geschätzt. Die einzige bittere Pille, auf Dauer gibt es nicht viel Abwechslung. Das wird schon zutreffend sein. Gut, aber das ist tatsächlich eine recht klassische Spielerezension.
Das ist ein klein wenig das Interessante, weil die Bravo Screen Fan, die wirkt immer so, wenn man sie sich anguckt, wirkt die immer laut, bunt, knallig, sehr 90er Bravo-mäßig. Aber wenn du dir die Texte im Detail anguckst, also es gibt ein bisschen was an Nuancen, ich finde, die bemerkt man dann halt eben, ich habe mir für Sims das mal angeschaut. Bei Sims merkst du eben, dass die bei der Screen Fun mit ihrer Zielgruppe eher mit so einem Spiel umgehen konnten, als die Konkurrenz in mancherlei Hinsicht. Aber so im Kern nehmen die sich nichts, finde ich immer. Auch so von den, also die Texte sind zum Teil kürzer und sowas, aber so vom gesamten Stil her und von dem, wie sie Spiele besprechen, es sind manchmal ein bisschen zugänglicher oder sowas und sie besprechen andere Spieler in manchen Punkten als die Konkurrenz, aber sie nehmen sich relativ wenig, was auch Sinn ergibt, weil es dieselben Leute sind, die hinter den Kulissen geschrieben haben. Aber es ist ganz interessant, wie dann halt doch irgendwie manche Dinge sich halten.
Ja, das wäre auch so meine Einschätzung. Aber du bist ja viel besser im Thema drinnen. Also das war jetzt die erste Bravo Screen Fun, die ich mir angeschaut habe und das auch halt gestern zur Vorbereitung und nicht intensiv. Aber bei den Texten dachte ich mir, dass es die eigentlich, die haben Hand und Fuß. Stimmt, das ist jetzt weniger dieser Anspruch, das Ganze mathematisch zu objektifizieren, indem man alle Sachen unterteilt. Also das klassische Audiografik, Spielspaß, meine Lieblingskategorie noch immer, wie viel Prozent geben wir da? Und ich finde das eigentlich auch mit den Noten ganz gut.
Es ist halt eben ein bisschen vereinfacht, was so diesen Überbau angeht. Aber ansonsten, auf der Textebene zum Beispiel, es nimmt sich nichts.
Ja, und wenn wir auf die nächste Seite gehen, das hat mich so fasziniert, weil auch eine Doppelseite für ein Formel-1-Spiel, ich muss jetzt mal schauen, welches das war, von Psyognis, keine Ahnung. Für PlayStation und Pentium PC. Lustig. Das kenne ich gar nicht, das ist auch ein bisschen zeittypisch für damals. Ich glaube, die 90er Jahre waren auch eine der Hochphasen der Formel 1. Trotzdem hat es mich überrascht, dass das hier so groß war, aber es dürfte halt wirklich auch bei, also entweder der Redakteur, da würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass es ein Mann ist, das ist doch so ein Bubenthema dann immer, hat das so sehr geliebt, oder es hat auch wirklich bei Jugendlichen noch funktioniert damals, Formel 1. Weiß nicht, ob das heute noch der Fall wäre. Aber da fand ich es sehr schön, Entschuldigung, dass ich dich, ich wollte nur kurz noch darauf hinweisen, dass es eine Tippbox gibt, die einem, und das finde ich sogar sehr hilfreich, so Fragen beantwortet wie, reicht meine alte Grafikkarte? Nein, du brauchst eine 3D-Zusatzkarte. Also das war genau die Zeit, wo es wirklich mühsam war, mit der Hardware mitzuhalten.
Ja, das ist auch tatsächlich, das finde ich immer sehr cool. Also ich meine, es ist jetzt in der Ausgabe noch nicht drin, aber es ist auch immer ganz viel drin in der Screen Fun, was Hardware einfach erklärt, wie Hardware funktioniert. Und was ich brauche, sind auch dann später regelmäßig so PC-Kauftipps dabei. Und zwar nicht nur für, wie kriege ich den besten PC, sondern wie kriege ich den, oder wie, was muss ich kaufen, wenn ich den PC haben will, den ich mir leisten kann und der halt auch das tut, was ich haben möchte. Also weil, keine Ahnung, mich interessieren gar nicht diese extrem leistungsstarken Spiele. Ich möchte nur ab und zu mal Adventures spielen. Ja gut, dann, keine Ahnung, brauchst du nicht den teuersten. Hier, das ist dein Paket sozusagen. Und also sozusagen, die sowas machen, aber die eben auch erklären, wie funktioniert eine Grafikkarte, ist, glaube ich, auch irgendwann mal ein Artikel. Also
ja, aber sowas. Recht niedrigschwellig auf jeden Fall, weil auch da drüben steht dann auch gleich bei der Frage, brauche ich eine neue 3D-Karte? Ja, und dann geben sie dir auch gleich Empfehlungen. Und ich weiß noch, damals für mich war das, der ich nicht so profund drinnen war und der ich einen großen Bogen um die klassischen Hardware-Seiten im Computerspielmagazinen gemacht habe. Ich hatte ja keine Ahnung, welche Grafikkarte ich jetzt brauche und welche kompatibel war mit meinem, das hatte ich damals noch, ein 486er wahrscheinlich. Also es war so eine Zeit, wo ich so auch ein bisschen ausgestiegen bin aus diesem Rennen um die Hardware.
Ja, das ist auch so eine Zeit, in der halt eben, ich glaube, das ist etwas, was ich immer ganz spannend finde, wo sich halt auch die Screenfun abhebt. Viele, oder nicht nur die Screenfun, sondern allgemein die Magazine der großen Verlage, die halt ab der Screenfun dann so in der Zeit aufkommen, die haben halt wieder die 0815-Leute abgeholt, während halt die klassischen Spielemagazine diese Zielgruppe mehr und mehr abgehängt haben. Und ehrlich gesagt gilt das auch noch bis heute, weil keine Ahnung, irgendwelche modernen Hardware-Tests, die beziehen sich dann auch darauf, auf irgendwelche Millisekunden und wie viel Frames per Second, was den 0815-User quasi ja halt auch einfach echt nicht großartig interessiert in den meisten Fällen. Es ist, wie es ist.
Ja, das trifft ganz gut. Also bei mir war es dann auch so, es wäre mir peinlich gewesen, jetzt nachzufragen, was die richtigen Sachen sind, weil irgendwie davon auszugehen war, dass ich genau weiß, was ich brauche, und deswegen mag ich diesen Zugang, dieses eben einfach mal die Basics da erklären. Hätte mir auch nicht schlecht getan. So, ich würde jetzt nochmal,
Und ich glaube, es hat halt auch ganz viele Leute abgeholt, so. Also ich habe irgendwann mal witzigerweise auf Blue Sky und Mastodon so am Rande geteilt, dass es auch ein HTML-Tutorial, irgendwann eine Reihe gab. Und dann hat sozusagen in den Replies ist jemand aufgetaucht mit so, ja, damit habe ich HTML gelernt. Das ist fantastisch.
War das die Wallace and Gromit-Serie?
Genau.
Ah, ja. Das
ist eine Wallace and Gromit-Serie, mit der die halt eben erklärt hat, wie man eine Wallace and Gromit-Seite bastelt. Und das ließ sich dann halt leicht übertragen, was das Thema anging, so.
Das fand ich auch sehr sympathisch. Stimmt, das ist, das haben sie auch zusätzlich, also wie immer diese Service-Seiten, wie kann ich das machen? In dem Heft drinnen überlege ich gerade, was da ist. Also es ist eine Seite zum Online-Dating auf jeden Fall irgendwo. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt so schnell finde. Auch die aber auch einem wieder so an der Hand nimmt und sagt, was so die Gefahren sind.
Die so ein bisschen während ich die Suche Erfahrungen herausstellt, die ist ziemlich weit hinten, irgendwie so in den 90ern.
Da, ich hab sie. Sie ist genau Seite 90. Da werden dir die Abkürzungen beim Chat nochmal erklärt. Dann haben wir hier drei Boxen mit Marie aus München. Die große Liebe war noch nicht dabei. Oliver, ein bisschen enttäuscht. Sie schickte mir ein Foto von Claudia Schiffer. Trauriges Smiley daneben. Und Franzi aus München, mein Online-Date war eine Katastrophe. Okay, also ich muss sagen, die drei Testimonials machen jetzt nicht Lust und Laune aufs Online-Dating. Ja.
Aber das ist auch...
Aber es wird erklärt.
Ja, genau. Das ist halt auch irgendwie nett, nicht so versuchen, Leuten anzudrehen, hier, das ist jetzt das große, tolle Ding, was du unbedingt machen musst, sondern das gibt's halt, wenn du es ausprobieren willst, so machst du das, so findest du deinen Zugang dazu. Und das sind halt hier aber so die Erfahrungen von anderen, und die sind halt vielleicht auch gar nicht so gut damit.
Hey, das ist recht ehrlich. Und links hat man noch die Box, so funktioniert Online-Flirten. Das bedeutet Chatten, wieder ein englischer Begriff für Plaudern. Und sehr schön, das sind E-Mails. Und jetzt muss ich wirklich versuchen, mich zurückzuerinnern, ob ich 1997... Also ich hatte noch keine E-Mail-Adresse, weil die hatte ich dann erst an der Uni ein Jahr später, aber ich werde schon gewusst haben, was E-Mails waren, weil es ist ja wirklich die Frage, ab wann wurde es selbstverständlich, dass man weiß, was eine E-Mail ist. Diese Post landet im elektronischen Briefkasten, aber sehr schön.
Ich finde auch schön, das bedeuten Abkürzungen beim Chat, und dann ist in der Liste sind halt eben noch so diese ganz frühen Emojis letztlich, die noch rein aus Zeichen bestehen und auch noch die Nase zum Beispiel bei den Smileys mit drin haben.
Ach ja, die Nase, die habe ich auch lang gemacht. Ich habe die Nase lange noch behalten, als niemand mehr die Nasen benutzt hat. Aber sonst muss ich sagen, die Begriffe see you, BRB für be right back und lol für laughing out loud sind zumindest geblieben, muss ich sagen. Also be right back verwende ich nie, aber ich hätte es auch gleich gewusst, was gemeint ist.
Also zumindest LOL ist auf jeden Fall geblieben.
Ja. Was ich jetzt noch kurz thematisieren würde gerne, weil ich das einfach so süß finde, ist die Spielehilfe-Seite, also die Tipps- und Tricks-Seite. die, wo ist es, Screen Help? Ja. Weil Punkt 1, was mir als erstes aufgefallen ist, ist die Lochung in der Mitte.
Und ich,
jetzt ist natürlich, könnte sein, dass das einfach in dieser gescannten Version gelocht wurde. Ja. Also ich bin auf Seite 48.
Ja, ja.
Aber es erinnert mich halt sehr an die Tipps und Tricks-Seite von der Powerplay, die ja auch diese Idee hatte, dieses, die trennt man sich raus und dann hat man ganz, ganz viele A4-Ordner und da sammelt man oder kategorisiert alle Spiele, Tipps und Tricks in einer Zeit halt vor dem Internet.
Ja, das ist auch so, also einmal ist, glaube ich, das auch so eine der ersten Motivationen quasi gewesen für ganz viele Sonderhefte. Dass die dann halt eben so, oder Sonderhefte sind von Spielemagazinen rückblickend ganz oft super uninteressant, weil nichts drin ist außer Tests. Also nicht bei allen Heften, aber bei ganz vielen von den Heften. Die waren halt dafür so gedacht, dass du die als, keine Ahnung, als deine große Tippsammlung für Adventures zum Beispiel, dir dann halt eben kaufst.
Ich habe das teilweise gemacht, ja.
Ja, und dann halt eben tauschst, ablegst und Gott weiß was. Und ja.
Trotzdem wüsste ich einmal gerne, wie viele Leute das wirklich gelocht haben und dann da auch halt abgeheftet haben.
Ich glaube relativ.
Aber ich habe definitiv Sachen, also rausgerissen hatte ich schon, weil ich habe halt noch ein bisschen früher die Sierra-Spiele, das war so mühsam in einer Zeit vom Internet, da war ich extrem dankbar. Die kamen dann auch teilweise die Lösungen Jahre später noch, nachdem ein Spiel herauskam, zum Glück, weil sonst hätte ich es ja nie geschafft. Sehr süß finde ich übrigens, apropos Komplettlösung, die erste Komplettlösung ist zu Discworld 2 und die ist ja ein bisschen wie ein Fotoroman aufgebaut.
Ja.
Also auch hier vor allem viele Bilder, wenig Text und leitet dich grafisch durch das Spiel.
Das ist auch, die Screenfun hatte tatsächlich auch mindestens einem Fotoroman, den die Screenfun drin hatte und das war zu dem Lara Croft Ärzte-Musikvideo, wo es das dann nochmal wie Lara Croft die verprügelt, dann aber als Fotoroman Sinn, gab.
Ja. Okay.
Aber ja.
So, was wollen wir uns noch anschauen? Wir sind jetzt eh knapp bei einer Stunde. Ich finde, wir sind gut in der Zeit. Ein bisschen was könnten wir uns noch anschauen, sonst können wir auch das Heft zumachen. Gibt es noch etwas, was du mir zeigen willst?
Einen netten Fun Fact, der ist mir aufgefallen. Und zwar auf Seite 74.
Okay, 74. Ich gehe vor. Vorbei an Smudo, den lassen wir mal weg.
Ah ja, vorbei an den Ortslösungen. Das ist ein witziger Funfact, aber ich meinte tatsächlich jetzt einen anderen.
74, Augenblick, jetzt bin ich zu weit. Ah, ja, doch, genau, das ist gut, weil den habe ich mir auch rausgemerkt.
Genau.
Der junge Lächelnde, wo haben wir seinen Namen? Ich glaube, Reza heißt er.
Genau.
Ja.
Also, das ist ein Bericht und das ist auch da merkst du wieder Zielgruppe, Teenager und sowas, weil das hat die Screenshot immer mal wieder gemacht, dass sie halt eben irgendwelche Artikel hatte, so von wegen Traumjob, das und das. Dann in dem Fall Traumjob Pressesprecher in der Spielebranche. Aber das war auch manchmal dann weitergefasst. Irgendwann gab es auch einen Artikel, ich glaube, einen, wie wird man eigentlich IT-Administrator oder sowas. Also so das weitgehend Digitaljobs, die sie vorgestellt haben, oder digital nahe Jobs haben sie da vorgestellt. Und in der Ausgabe ist jetzt dann halt eben, da geht es um einen Pressesprecher und ich habe jetzt, müsste ich gerade nochmal nachschauen, wo war der damals gerade? Konami, habe ich das richtig im Kopf?
Acclaim wird er irgendwo genannt, dass er direkt von denen dann nach der Abitur abgeworben wurde, aber es kann ja sein, dass er dann noch gewechselt hat. Ich muss sagen, ich kenne auch die Spiele quasi alle nicht. Ah, die Alien Trilogy, da könnten wir mal googeln, wer die herausgegeben hat.
Es ist an sich auch egal, weil ich glaube, der war auch bei mehreren Firmen eine Weile in den 90ern. Und dieser Pressesprecher im Speziellen, der ist, glaube ich, heutzutage Regisseur oder irgendwas. Aber der muss sich in den 90ern mit verschiedenen SpielejournalistInnen beziehungsweise den Redaktionen gut verstanden haben, sagen wir es mal so. Weil der immer mal wieder, das ist ausgerechnet der taucht immer mal wieder in verschiedenen Artikeln und sowas
okay.
auf. Unter anderem gibt es, also hatte mal eine Gastrolle bei Raumschiff GameStar, das weiß ich, was diese Star Trek-Parodie GameStar war. Ja. Hm.
Das muss ich mir endlich mal anschauen. Da können wir auch eine Folge dazu machen. Gut, aber
IMDb-Eintrag.
Not bad.
Das war das eine. Und das andere, ich erinnere mich auch noch, es gab ein Editorial, ich glaube in der Videogames. wo sie auch so ein bisschen Fotoroman-Style, so verschiedene, also konntest du so den quasi den Verwandlungsprozess nachvollziehen, wie sie ihn als Frau verkleidet haben. Weil der Gag war halt, Pressesprecher, das war, hatte den Ruf, einen Frauenjob zu sein. Also in der PR arbeiten ja immer, oder die Frauen in der Spielebranche, die arbeiten in der PR. Aber okay, hey, wir haben hier Männer gefunden, die auch in der PR arbeiten, also müssen wir die jetzt als Frauen verkleiden. So, das war der Gag bei der Sache. Aber unter anderem mit solchen Sachen, oder ich glaube, also ich weiß zumindest von diesen drei Artikeln jetzt, oder diesen zwei Artikeln und dann einmal Raumschiff GameStar, hab da so verschiedene Beispiele, die mir so untergekommen sind, wo ausgerechnet der mehrmals eben auftaucht und offenbar, ja, kein Problem damit, also sich A, mit den Leuten offenbar gut verstanden hat und B, kein Problem hatte, dann auch mal so ein bisschen, ja, für irgendeinen Gag sich auch nach vorne zu stellen, sagen wir es mal so.
Er lächelt ja auch sehr süß, muss ich sagen.
Ach ja.
Kann ich mir gut vorstellen.
Aber neben dem Xenomorph. Deswegen fand ich den Artikel ganz, ganz, aus mehreren Gründen so ein bisschen ganz spannend.
Da unten steht übrigens, er war zuständig für die Labels Interplay, Acclaim und GameTech. Mhm. Also, dass wir auch das dann nochmal geklärt hätten. Und auch wieder nett, wieder eine Infobox, was geht ab, Ausbildung, Gehalt, Arbeitszeit, was muss man können, um wirklich so die Basic-Informationen zu geben. Also zwischen 4.000 und 7.000 Mark verdient man, Arbeitszeit steht da 35 bis 40 Stunden, Punkt, oder nein, Beistrich, im Extremfall bis zu 60 Stunden. Ich würde ja annehmen, dass da noch mehr drinnen war dann wahrscheinlich, aber immerhin, es wird erwähnt.
Und es hat halt garantiert so diese Sehnsucht, Job in der Spielebranche in der Zeit angesprochen. Also die Leserbriefe bei allen Magazinen in der Zeit sind auch einfach randvoll mit, wie werde ich eigentlich Spieleredakteur?
Ja, so wie Resa, einfach hinschreiben an ein Magazin und in der Zeit, als es noch keine Ausbildung gab, hat das oft gereicht, wenn man gut genug schreiben kann.
I mean fair.
Aurelia, wir sind an der Stunde. Wir könnten jetzt zwar uns noch was anschauen, aber ich finde, wäre es auch zufrieden, wenn wir hier ein Fazit ziehen. Wie passt dir das?
Ich glaube, wir haben alles, was so wirklich wichtig an der Ausgabe ist, mal angesprochen.
Genau. Smudo haben wir jetzt ausgelassen. Das wäre brutal für einen meiner Söhne, der ganz anachronistisch ein Fanta 4-Fan ist. Aber die Seite werde ich jetzt einfach ihm zeigen nachher. Ich fand das sehr cool, die Bravo Screen Fan Dank dir zu sehen. Auch aus den genannten Gründen, weil es einfach mal ein anderes Zielpublikum war. Das ist jetzt nicht so der Kampf um das Core-Publikum, sondern eine Erweiterung. Ja. Und ja, manche Sachen sind, cringelig vielleicht, aber das gehört auch zur Bravo dazu. Und ich mag ja dass dieses In Your Face und Boys and Girls und Rufzeichen. Ich meine, es ist ein bisschen hart, finde ich, der Einstiegsartikel hat mich tatsächlich eher so abgeschreckt mit den vier Musikern, die ich nicht kannte, den Boys da. Aber danach hat es mich eigentlich auch immer wieder ganz gut abgeholt.
Wie gesagt, ich glaube, das hat auch die Zielgruppe damals nicht gerade abgeholt, dieser komische Star-Fokus, der da noch in der Ausgabe so ein bisschen drin ist. Also, der muss wohl auch in der
Marketing. Ich wäre jetzt neugierig. Machen wir, wenn du Lust hast, könnten wir einfach noch eine Episode machen, wo wir uns einfach eine spätere Bravo-Screen-Fan anschauen. Dann kann man auch sehen, wie sie sich angepasst haben. Weil es ist schon sehr viel DJ Bobo und Blümchen drinnen und halt, da hinten habe ich irgendwo jetzt zufällig, Screen Waves, da kommt dann auch Musik vor und natürlich sind da die Bravo-Hits 16, das ist noch eine niedrige Zahl, ich glaube mittlerweile, die existieren ja auch noch erstaunlicherweise, ich glaube, ist man weit über den 100.
Ja, ja.
So, wen kenne ich denn von diesen Musikerinnen noch? Body Count, aber der Rest sagt mir überhaupt nichts, muss ich sagen. Ich bin auf Seite, Entschuldigung, 94, machen wir das als netter Ausstieg. Sagt dir irgendjemand von denen etwas? Ah, doch, einen wirst du kennen, nehme ich an. Jemand, der sich jetzt sehr für die deutsche Sprache einsetzt. Wir haben da irgendwo Scooter mit dem, mit der CD Maxi Fire.
Ah.
Mit 156 BPM. Das waren noch Werte. Damals wurde noch in Beats per Minute gezählt.
Ja,
und da rechts haben wir das Impressum, das trifft sich ja auch ganz gut. Da haben wir den Anatol Locker.
Ja.
Ich hätte jetzt gern noch Redaktion, sieht man ein paar Mitarbeiter, der Winnie Forster war drinnen. Ist das lustig?
Ich wollte gerade sagen, die, also bei der Redaktion, das also vielleicht als ein letzter Satz dazu. Die Redaktion, das waren immer dieselben, es ist ganz spannend, weil es waren wirklich exakt dieselben Leute wie die auch für die klassischen Spielemagazine geschrieben haben. Nur halt einfach für ein bisschen für eine andere Zielgruppe und für die Film, also oder für die Sachen, die nicht so klassisch Gaming waren, darum für Film, muss es wohl so gelaufen sein, dass sie sich da eben bei Bauer quasi bedienen konnten. Und darüber habe ich so ein bisschen den Eindruck, sind auch mehr Frauen in die Screenfun-Redaktion gelangt, als das halt bei den anderen Spielemagazinen im Schnitt der Fall war.
Ich meine, schauen wir uns mal an, Mitarbeiter dieser Ausgabe haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, der Heinrich Lenhardt war auch dabei. Das sind ja wirklich die ganzen Namen. Also das überrascht mich. Das ist cool, aber ich meine, jetzt macht es auch Sinn, dass die Spieletexte genau das gleiche, also tatsächlich die Qualität haben von anderen Magazinen, auch weil sie von denselben Leuten geschrieben wurden. Wir haben zwei Frauen unter den Mitarbeiterinnen, wenn ich nach den Namen jetzt gehe. Ja. Und sonst in der Redaktion 2 von 3 Namen sind weiblich. Bildredaktion Tina. Es ist ein bisschen eine ausgeglichenere Aufteilung zwischen Männern und Frauen hier.
Ja, cool. Also auf jeden Fall ausgeglichener als so manches andere Magazin, was wirklich komplett ohne Frauen ausgekommen ist.
Das kann ich mir gut vorstellen. Aurelia, vielen Dank, dass du das eingebracht hast und dass du mich ein bisschen durch die Zeitschrift geführt hast. Wir schauen, wie sich das Format hier weiterentwickelt. Ich habe jetzt Lust auf eine weitere Folge zu einem, machen wir irgendwelche frühen 2000er Jahre und dann können wir ein Fazit da ziehen. Und ansonsten verabschiede ich mich jetzt und sage dir nochmals Danke und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.